So, einen schönen Abend auch von meiner Seite nochmal. Der Nico hat es ja schon gesagt. Für die, die mich nicht kennen, wird wahrscheinlich doch einige geben. Ich bin Tobias Gruber, ich komme aus Oettingen, war bis vor 2 Jahren immer hier im Chor dabei. Bin jetzt für 2 Jahre in der Mission gewesen, auf diesem schönen Schiff da, auf der Folie. Und bin jetzt wieder da und deswegen hat mich der Rolli eingeladen, ob ich nicht mal gern was erzählen möchte. Und das mache ich natürlich gern. Aber zum Anfang möchte ich gern noch beten. Vater, ich möchte dir Danke sagen für diesen Tag, für diesen Sonntag. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir zusammenkommen in deinen Namen. Und ich möchte dir einfach Danke sagen für jeden, der sich heute die Zeit genommen hat, zu kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch mich redest, dass du durch mich sprichst und dass du heute die Herzen der Leute berührst. Amen. So, also wie gesagt, ich denke mal, dass mich nicht jeder kennt, deswegen erstmal mache ich noch eine kurze Einführung, was habe ich eigentlich gemacht, so für die letzten 2 Jahre. Und zwar, wie gesagt, war ich auf diesem Schiff, nennt sich Logos Hope, ist ein Missionsschiff, das von Hafen zu Hafen fährt und da die Liebe Gottes weitergibt. Genau. An Bord leben wir mit 400 Leuten aus 60 verschiedenen Ländern, die wechseln auch immer, das heißt, es sind nicht immer die gleichen. Und wir sagen gern, dass wir der weltweit größte schwimmende Buchladen sind. Stimmt auch, liegt aber daran, dass wir der Einzige sind. Also ist nicht so was Besonderes, aber immerhin sind wir der einzige weltweit schwimmende Buchladen. Das ist ja auch schon mal was. Genau. Unsere 3 Ziele sind Bildung, Hilfe und Hoffnung weiterzugeben. Bildung zum einen natürlich logischerweise durch die ganzen Bücher, die wir haben. Also ein großes Ziel ist es immer, Leuten in Gegenden, wo es normalerweise nicht viele Bücher gibt oder gar keine oder viel zu teuer, denen Bücher zu bringen zu einem bezahlbaren Preis, dass die Bildung erhalten können. Außerdem natürlich durch die verschiedenen Nationen, die wir an Bord haben. Wir haben viele Events, wo wir über unsere verschiedenen Kulturen und Länder erzählen und haben auch andere Trainings und Seminare, wo wir verschiedenes Wissen weitergeben. Dann unser 2. Ziel, wie gesagt, ist Hilfe weitergeben. Wir wollen nicht nur in die Länder gehen und von Gott weitererzählen, sondern wir wollen auch praktisch helfen, soweit wir können. Und zwar haben wir verschiedene Projekte. Wir haben zum Beispiel Wasserfilter, die wir an Leute spenden, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Wir haben Brillen, die wir rausgeben an Leute in Gegenden, wo es einfach keine Optiker gibt oder diese Optiker unbezahlbar sind und die Leute sich keine Brillen zulegen können und dann oft zum Beispiel nicht mehr arbeiten können, nicht mehr ihren Kindern was vorlesen können, einfach weil sie es nicht sehen. Und wir schaffen dem Abhilfe, so gut es geht. Oder was man jetzt auf dem Bild sieht, ich hoffe, man sieht es auch bis hinter, das war ein Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige. Das ist abgebrannt und als dann das Schiff gekommen ist, sind wir da hingegangen und haben da für eine Woche jeden Tag denen geholfen, es wieder aufzubauen. Wir haben an Bord Schreiner, Klempner, Installateure, Elektriker, was man halt so braucht und sind da dann hingegangen und haben denen kostenlos geholfen, dieses Center wieder aufzubauen. Genau, also einfach der praktische Teil auch. Dann das 3. ist natürlich die Hoffnung weiterzugeben. Wie gesagt, wir sind alle Christen, es ist ein Missionsschiff. Wir wollen die Liebe Gottes weitergeben, die Hoffnung, die wir in ihm haben. Und hier sieht man jetzt mich zum Beispiel, wie ich gerade davon erzähle, wie ich eigentlich zum Glauben kommen bin. Mein erstes Jahr auf dem Schiff war ich im internationalen Café oder auch iCafé, wie es auf dem Schiff heißt. Wie gesagt, wir haben ja einen Buchladen. Da danach, nachdem die Leute stundenlang, tatsächlich leider stundenlang in der Schlange gestanden sind, dann noch durch die ganzen Bücher durchgesucht haben, sind die meistens ganz hungrig. Das heißt, wir haben dann ein kleines Café, wo die ein bisschen Snacks kaufen können. Also da gibt es dann Hotdogs und Popcorn und Eiscreme und so weiter. Und einfach die Gelegenheit, noch ein bisschen da zu bleiben, sitzen zu bleiben, sich mit der Besatzung zu unterhalten. Genau, und da sieht man mich jetzt hinterm Tresen stehen, wie ich da gerade. Gut, da verkaufe ich gerade nichts, da mache ich gerade das Bild, aber normalerweise stehe ich da und verkaufe. Genau, und mein 2. Jahr war ich dann in Help Ministries. Help Ministries ist ein Büro an Bord, was diese ganzen praktischen Einsätze koordiniert. Da war ich natürlich nicht alleine, kann ich nicht alles alleine machen, aber ich war da Teil davon und habe da eben geschaut, dass wir immer genug Material haben, wann wir wohin gehen, was wir da machen, wie lange da hingehen, wer da hingeht und so weiter. Und hier zum Beispiel gebe ich gerade ein Seminar über Menschenhandel. Genau, das war auch Teil von meinen Aufgaben dort. Ja, noch ganz kurzer Werbeblock. Die Logos Hope ist nicht nur in Südamerika unterwegs, wie der Nico gesagt hat, sondern sie kommt auch nach Europa jetzt direkt und wird im September und Oktober dann in Deutschland sein, in Bremen, leider nur an einem Hafen, und der ist ein bisschen weiter weg von uns, genau, vom 16. September bis zum 13. Oktober. Also wer nach dem heutigen Abend oder schon seit vorher da mehr Interesse dran hat, der darf da gern mal vorbeischauen, ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich weiß, man fährt bestimmt 5-6 Stunden von hier mit dem Auto, wenn nicht mehr, vielleicht auch mehr, aber es lohnt sich. Wir hatten eigentlich, mich hat es auch immer gewundert, aber tatsächlich in jedem Land, das wir waren, gab es Leute, die sind da 10 Stunden und noch länger gefahren, um herzukommen. Also ich kann nur noch mal sagen, es lohnt sich. Ja, jetzt die Frage, wie fasst man 2 Jahre in 20 Minuten, hat mir der Rolli gegeben. Ich befürchte, es wird ein bisschen länger dauern, schauen wir mal. Nicht viel länger, ich versuche mich kurz zu halten. Wie fasst man das so zusammen? Die Antwort eigentlich gar nicht. Also ich kann hier keine Zusammenfassung geben von den 2 Jahren. Wer mehr wissen will, darf mich gerne danach fragen. Was ich jetzt machen werde, ist einfach zwei Punkte rausgreifen, die mir besonders wichtig waren, und über die werde ich ein bisschen erzählen. Genau, auf dem Schiff haben wir verschiedene Einsätze. Man kann eigentlich, fand ich sehr positiv, man kann eigentlich alles mal ausprobieren. Es gibt Arbeit mit Kindern, Arbeit mit Jugendlichen, dann zum Beispiel ja dieses Rehabilitationszentrum, praktische Einsätze, Arbeit mit Drogenabhängigen, in Krankenhäusern, in Gefängnissen und so weiter. Und was mich damals immer besonders beeindruckt hat, waren die Einsätze in den Gefängnissen. Die meisten von euch haben ja bestimmt schon mal den Bibelvers gehört. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich den habe. Hier. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Aus Matthäus 25. Genau, das haben wir damals ganz praktisch gemacht. Ich war bestimmt bei 5 bis 10 verschiedenen Gefängniseinsätzen dabei. Und was mich am meisten immer beeindruckt hat, war die Stimmung dort im Gefängnis. Also wie man es da sieht auf dem Bild, das ist nicht irgendwie alles traurig und grau und die sind einsam und fühlen sich schlecht, weil sie gefangen sind, sondern tatsächlich die Leute da drin, die Christen sind, die sind eigentlich mehr oder haben mehr Feuer für Jesus, brennen mehr für Jesus als jegliche Person, die ich irgendwo außerhalb der Kirche gesehen habe. Hat mich immer überrascht, sollte man ja nicht meinen. Ich kam eigentlich eher immer mit der Erwartung rein, die sind da traurig, weil die sind ja eingesperrt und können ja nicht raus. Und selbst wenn sie dann das bereuen und alles, sind sie ja trotzdem da gefangen. Aber da hat einfach immer die Freude drüber ausgestrahlt, dass sie, oder nicht, dass sie gefangen sind, sondern die Freude drüber, dass sie frei sind in Jesus, weil er sie befreit hat. Und ein Satz, den ich dann immer sehr, sehr, oder ja, der mich getroffen hat, war von einem von meinen Freunden, der hat gesagt, wenn ich da reingehe, dann kann ich die nicht als Kriminelle sehen. Und wenn ich das schon nicht kann, wie kann Jesus die dann als Kriminelle sehen? Ja, also es ist tatsächlich so, man geht da rein, man nimmt die Leute genauso in Arm, man redet mit denen. Ja, die Kultur in Lateinamerika ist ja da sehr herzlich. Was für mich ein bisschen sehr interessant war, war, die haben da so eine Art Tee, das ist so ein kleiner Becher, das nennt sich Mate. Da kommt dann halt der Tee rein, da kommt dann heißes Wasser drauf und der hat einen Strohhalm und aus dem trinkt man dann, bis das Wasser raus ist, schüttet wieder Wasser rein und dann trinkt man weiter, gibt es einen nächsten. Genau, so, jetzt in Deutschland, zumindest bin ich so aufgezogen worden, trinkt man ja normalerweise nicht mal aus der gleichen Flasche, außer man kennt die Person wirklich gut. Mit einem Fremden macht man das normalerweise nicht oder man putzt dann die Flasche vorher erstmal gründlich ab. Ja, da, selbst im Gefängnis, wo man nicht weiß, was diese Gefangenen vorher gemacht haben, wo der Mundschuh vorher war, was die sonst so treiben, ob die sich ihre Zähne schon putzt haben, keine Ahnung. Aber selbst da, diesen Strohhalm, den nimmt man trotzdem von denen in den Mund. Also, das gibt man weiter, trinkt aus dem gleichen Strohhalm, wo ich mir echt denke, okay, in dem Moment, ich denke nicht mal dran, was diese Leute mal gemacht haben, dass die vielleicht irgendjemanden umgebracht haben, vielleicht sogar mehr als eine Person umgebracht haben, ist alles weg, sondern man sieht sie einfach nur als Geschwister im Glauben. Und das war eine der Sachen, die mich am meisten beeindruckt hat. Was ich noch als zweiten Punkt rausgegriffen habe, ist Demut lernen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das dann so vorne sagt, weil dann gibt man ja doch wieder ein bisschen damit an und dann ist es schon wieder nicht mehr so demütig. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, den Punkt reinzubringen. Es heißt ja in Markus 10, 43 bis 44, so aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, wie bei euch so was euch so in den Kopf kommt, wenn ihr Missionar hört, aber für mich war das vorher immer so ein Riesenbegriff und große Persönlichkeit und die müssen gut sprechen können und gut mit Menschen umgehen können und die müssen dies können und das können, am besten noch 10 Jahre Bibelschule vorher oder 20 Jahre am besten vorher noch und dann sind sie bereit zu gehen. Ja, ist aber eigentlich nicht so. Wenn ich jetzt mich da anschaue, habe ich alles nicht gehabt, ich bin da gegangen. Aber trotzdem dachte ich mir, naja gut, ich habe studiert, ich habe 3 Jahre meinen Bachelor gemacht, ich bin fertig damit. Und dann kommt man da natürlich schon mit einer gewissen Erwartung hin. Aber es ist tatsächlich so, auf dem Schiff ist es eigentlich genau das, was im Bibelvers steht. Man ist eigentlich, oder man lernt sich gegenseitig zu dienen. Also auf dem Bild sieht man mich jetzt mit 2 anderen Mädels in der Angel-Uniform. Die Angels waren die Leute, die da putzen müssen am Schiff. Muss ja auch irgendjemand sauber halten. Und die heißen Angels, weil normalerweise die Öffentlichkeit die nie sieht. Also wenn ihr da aufs Schiff geht und nur auf dem Besucherdeck seid, dann werdet ihr die im Normalfall nicht sehen, sondern die kommen vorher und machen sauber und die kommen hinterher und machen sauber. Wie Engel halt, sie sind da, aber man kann sie nicht sehen. Ja, und dann denkt man sich schon, ja gut, jetzt habe ich 3 Jahre studiert dafür, dass ich dann da Klos putzen darf. Super, ja, war jetzt eigentlich nicht der Plan, aber man merkt, es geht. Oder auch, was mich sehr beeindruckt hat, zum Beispiel hat mir einer erzählt, der war Ingenieur, der hat schon über Jahre in der Ölindustrie gearbeitet, da hat schon Jahrzehnte Berufserfahrung gehabt, kam dann aufs Schiff und musste dann auch trotzdem auf der gleichen Stufe anfangen, wie jemand, der jetzt halt gerade frisch vom Abi oder von halt der jeweiligen Schule in seinem Land kam und eigentlich nie vorher irgendwas da damit zu tun hatte. Und man merkt einfach, wie es aber doch funktioniert und wie gut es zu tut, einfach diese Demut zu lernen und zu merken, ich bin hier eigentlich gar nicht so wichtig, sondern es geht um Gott und dass ich das für ihn mache und nicht darum, wie toll ich jetzt bin und was ich da damit mache. Genau. Jetzt haben wir ja vorher schon in der Lesung den Vers gehört. Ich werde es nochmal lesen in Offenbarung 7, Vers 9 bis 10. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. So, jetzt klingt es ja relativ schön, muss ich sagen. Also einer der schönsten Momente für mich war auch immer, als ich dann im Gottesdienst war am Sonntag oder in der Früh bei den Andachten und mich umgeschaut habe und man sieht tatsächlich genau dieses Bild, wo man Leute hat aus nicht ganz allen, aber doch zumindest vielen verschiedenen Stämmen und Völkern und Sprachen und alle sind da zusammen und sind gemeinsam in der Gegenwart Gottes und preisen Gott an und dienen ihm. Sehr schönes Bild für mich. Ja, jetzt ist aber das, von dem, wo der Vers hier redet, da geht es ja um die Offenbarung, das heißt, das wird erst später sein. Also, wir als Christen sollten uns da ja eigentlich drauf freuen, ist was Schönes, darauf sollte man, mir ist lieber, wenn das früher kommt als später, aber ganz so weit sind wir noch nicht, denn es gibt das sogenannte 1040-Fenster. Jetzt weiß ich nicht, könnt ihr mal bitte die Hand heben, wer schon mal was von dem 1040-Fenster gehört hat? Okay, ich sehe relativ wenige Hände hochgehen, das ist sehr gut. Dann werde ich das jetzt nochmal kurz erklären. Und zwar ist es nicht so, also ich dachte eigentlich immer, klar, es gibt bestimmt ein paar Menschen irgendwo auf der Welt, die noch nie irgendwas vom Evangelium gehört haben. Aber ich meine, so in der heutigen Zeit mit Internet und sowieso eigentlich kann ja jeder Englisch heutzutage, Weltsprache, irgendwie kann man sich schon verständigen. Hat ja eigentlich heutzutage bestimmt jeder mal was vom Evangelium gehört, weiß ja eigentlich jeder, wer Jesus ist oder hat zumindest die Chance, das irgendwie rauszufinden. Ist aber leider nicht so, sondern es gibt immer noch 40% der Weltbevölkerung, die davon noch nie was gehört haben und die das nach momentanem Standpunkt auch nie werden, wenn es so weitergeht. Ja, die Zahl hat mich geschockt, weil es sind ja dann doch, wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben ungefähr 7, 8 Milliarden Menschen. Das heißt, wir reden hier von 3 bis 4 Milliarden Menschen, die tatsächlich noch nie was vom Evangelium gehört haben. Hätte ich so nicht erwartet, aber ist leider die traurige Wahrheit. Liegt dran, dass es manchmal einfach keine Christen in diesen Ländern gibt. Liegt dran, dass man in diesen Ländern nichts erzählen darf vom Glauben. Ich war zum Beispiel letztes Jahr auch in Bangladesch für ein paar Wochen übers Schiff, also nicht mit dem Schiff, aber übers Schiff, war da ein Einsatz. Und da ging es auch so, wo wir da eingereist sind, nehmt keine Bibel mit, löscht eure Bibel-App vom Handy, löscht alles vom Computer, was irgendwie christlich ist. Wenn ihr da reingeht, sagt nicht, ihr kommt zum Missionieren, sagt, ihr geht jemanden besuchen. Ja, solche Länder gibt's und gibt's leider sehr viele, wo das einfach nicht erlaubt ist. Oder kann auch sein, weil die Leute die Sprache nicht sprechen, kann sein, weil einfach das irgendwie so ein Ureinwohnervolk im Dschungel ist, zu dem man nicht so gut hinkommen kann und einfach keiner weiß, wie komme ich da überhaupt hin. Ja, und warum jetzt dieses 1040-Fenster? Denn in diesem 1040-Fenster leben ungefähr 85% der Menschen oder von diesen 3 bis 4 Milliarden Menschen, die noch nie was davon gehört haben. Also wie man da sieht, hauptsächlich der Norden Afrikas und der Südosten Asiens, da leben tatsächlich die allermeisten Menschen, die da noch nie was davon gehört haben. So, jetzt heißt es aber in der Bibel ja, in Matthäus 24, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Ja, jetzt in der heutigen Zeit, man sieht es ja oft in den Nachrichten, also ich persönlich will sie eigentlich am liebsten schon gar nicht mehr anschalten, sind eh meistens ja nur schlechte Nachrichten, man hört über die ganzen Kriege und Naturkatastrophen und alles ist schlecht, oder vieles ist schlecht, nicht alles, aber vieles ist schlecht. Und dann höre ich von sehr vielen Christen immer die Sätze, ja, wir befinden uns in der Endzeit, das heißt ja in der Bibel, wenn ihr Kriegsgeschrei hört und von Naturkatastrophen, dann soll es euch nicht bange werden, denn all das muss passieren und dann kommt das Ende. Ja, ist auch so, aber wenn wir uns jetzt den Vers hier im Vergleich dazu anschauen, dann glaube ich persönlich definitiv nicht, dass wir uns in der Endzeit befinden, denn wir sind ja bei weitem noch nicht so weit, dass alle Nationen auf der Welt schon vom Evangelium gehört haben. Dementsprechend, wie ich ja vorher gesagt habe, ich möchte gerne, dass dieses Ende kommt, dass tatsächlich eines Tages ich mal vor dem Thron Gottes stehe und wir alle da stehen und Menschen aus allen Völkern und Nationen und Sprachen da stehen und Gott anbeten, aber dazu muss erstmal zu all diesen Völkern und Nationen das Evangelium gebracht werden, sonst können die da nicht stehen. Jetzt, wie ich ja vorher auch schon gesagt habe, Missionar ist immer so ein großer Begriff, so dieses, wie kann ich da eigentlich Teil davon werden, eigentlich ist mir das viel zu viel und viel zu groß, ich bleibe lieber daheim und ich habe ja meine Familie hier und meinen Job hier und ich will ja eigentlich das gar nicht so aufgeben, das ist sehe ich ein, dass es wichtig ist, dass es jemand macht, aber ich muss das eigentlich nicht machen. Ja, es gibt aber trotzdem 3 Wege, wie man da Teil davon werden kann, die auch nicht unbedingt damit zu tun haben, dass man da gehen muss, außer der dritte dann. Der erste davon ist beten. Wie es in der Bibel ja heißt, in Matthäus 7, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Das ist eine Sache, die ich am Schiff sehr stark erfahren durfte. Nicht nur das Gebet für mich, sondern auch Gebet für andere und besonders das Gebet für die Unerreichten. Und eine Frage, die mir da immer stark im Kopf bleibt, bis heute noch, war die Frage, wenn alle deine Gebete der letzten Woche erhört werden würden. Also ganz egal, für was ihr gebetet habt, jedes Gebet wird erhört, ausnahmslos. Würden sich dann dein eigenes Leben verändern oder würde sich die Welt verändern, wenn all diese Gebete erhört werden würden? Und leider muss auch ich zu meiner Beschämung zugeben, dass in den meisten Wochen das Gewicht eher drauf lag, ob sich mein eigenes Leben dadurch verändern würde. Und es ist normal, wir sind Menschen, wir haben den Überlebenstrieb, wir schauen immer erst, dass es uns selber gut geht. Aber eine Sache, die auf jeden Fall jeder tun kann, ohne dass man da irgendwas dafür geben muss oder irgendwo hingehen muss, ist beten. Jeder kann für diese Menschen beten und wir wissen, dass durch Gebet Gottes Hand bewegt werden kann. Genau. Da ist es dann sogar wieder gut, wenn man die Nachrichten anschaltet, weil da brauche ich dann nicht mal jemanden kennen, sondern ich kann für das einfach beten, was ich in den Nachrichten sehe. Ich kann für Missionare beten, die ich kenne und dadurch verändert sich auch was, selbst ohne dass ich tatsächlich irgendwo hingehe. Der zweite Punkt ist geben. In Matthäus 6 heißt es, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ja, ich durfte es ganz deutlich erfahren jetzt über die 2 Jahre. Wie gesagt, war ja ein Missionsschiff, das heißt, mir wurde da nichts bezahlt. Und es war auch bei keinem einzigen so. Da geht es vom Kapitän bis zum Tellerwäscher oder der halt da die Klostern putzen muss. Wird da niemandem was bezahlt, ist alles freiwillige Arbeit. Und im Gegenteil, wir müssen sogar noch was dafür bezahlen, weil es ja eben Spendenarbeit ist. Das heißt, die kriegen da keine Gelder irgendwie vom Staat, sondern die finanzieren sich rein über die Mitglieder, die sie haben. So, jetzt war das nicht wenig Geld, sondern relativ viel. Und als ich mich entschieden habe, aufs Schiff zu gehen und das so meinen Freunden und meinen Eltern erzählt habe, haben die schon gemeint, ja, und wo willst jetzt du eigentlich so viel Geld herkriegen? Wie willst jetzt du da hingehen? Wir haben das Geld nicht, du hast das Geld nicht. Wo soll das herkommen? Irgendwer muss das ja bezahlen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste nicht, wo das Geld herkommen soll, aber ich habe da viel im Vertrauen auf Gott gelernt, bin dann gegangen und durfte immer wieder sehen, wie Monat für Monat diese Summe, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber im Schnitt immer diese Summe, die ich braucht habe, auf dem Konto eingegangen ist. Und ich durfte jedes Mal wieder staunen, wie auch Leute, von denen ich noch nie gehört habe, mir Geld überwiesen haben, mich unterstützt haben und diesen Einsatz möglich gemacht haben. Denn ohne diese finanzielle Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen. Ja, und was auch mir persönlich noch auf dem Herzen liegt, ich kenne jetzt sehr viele Leute, die bereit sind, in diese Gebiete von unerreichten Menschen zu gehen. Und den Grund, den ich von den allermeisten höre, warum sie noch nicht dort sind, ist, weil sie das Geld nicht dazu haben. Also ich kenne jetzt zum Beispiel eine, die kommt aus Mexiko, die ist Köchin, das heißt, sie möchte gern nach Ägypten gehen. Da gibt es eine Gelegenheit, auch mit OM, also mit der Organisation, mit der ich unterwegs war, nach Ägypten zu gehen. Da gibt es ein mexikanisches Restaurant und sie würde da als Köchin arbeiten, um halt einen Job zu haben. Aber natürlich ist der tiefere Sinn, da den Glauben weiterzugeben. Warum ist sie noch nicht dort? Weil sie das Geld nicht dazu hat. Und das ist leider die traurige Wahrheit. Viele Leute, die haben diesen Ruf, die wollen gerne gehen, die wissen, dass Gott sie in dem Land haben möchte, aber sie können nicht, weil das Geld fehlt. Heißt also, auch hier wieder, selbst wenn ihr persönlich nicht den Ruf habt, in irgendein Land zu gehen, das heißt nicht, dass man nicht Teil von dieser Mission sein kann, sondern man kann definitiv trotzdem da ein sehr großer Teil davon sein. Der dritte Teil, genauso wichtig wie die anderen beiden, ist dann der Teil gehen. Denn es heißt ja in Römer 10, wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Ja, ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, es muss nicht jeder gehen, aber letzten Endes braucht es eben doch Leute, die gehen. Denn wie es in dem Bibelvers heißt, wie sollen die Leute glauben, wenn niemand kommt, der ihnen davon erzählt? Und wie soll ihnen jemand davon erzählen, wenn niemand gesandt ist, um ihnen davon zu erzählen? Eine Geschichte, die mich da immer besonders beeindruckt hat, war die von Hudson Taylor. Ich weiß nicht, wie viele den kennen. Das war ein Missionar, der hat in China missioniert. Und der hat damals sich mit einem Chinesen unterhalten. Der war da gerade frisch zum Glauben gekommen. Und der Chinese hat ihn gefragt, und wie lange habt ihr jetzt eigentlich, da wo du herkommst, schon vom Glauben gewusst? Wie lange habt ihr schon von Jesus, vom Evangelium gewusst? Und Hudson Taylor schaut ein bisschen beschämt auf den Boden und sagt, naja, wenn ich ehrlich bin, schon seit Hunderten von Jahren. Und der Chinese schaut ihn den Geistern an und fragt, seit Hunderten von Jahren? Ist es dein Ernst? Und warum bist du dann jetzt erst gekommen? Mein Vater, der hat sein Leben lang nach der Antwort gesucht, nach dem Evangelium, nach Jesus. Der hat danach gesucht, nach dem Sinn des Lebens, warum wir hier sind. Und er hat es nie gefunden und ist jetzt vor kurzem gestorben, ohne es jemals gefunden zu haben. Und das ist leider kein Einzelfall, sondern, wie ich ja vorher gesagt habe, es sind 40% der Weltbevölkerung, bei denen das so ist, wo tagtäglich tausende Menschen dazukommen und tagtäglich tausende Menschen in dieser Situation sind, dass die ihr Leben lang nach der Antwort gesucht haben und sie nie gefunden haben, weil niemand gekommen ist und ihnen vom Evangelium erzählt hat. Ich habe noch ein Video für euch. Es ist in Englisch. Es hat Untertitel. Ich hoffe, man kann sie auch von hinten lesen. Wenn man das Kleingeschriebene unten nicht lesen kann, dann fokussiert euch einfach auf das, was in der Mitte steht. Das in der Mitte steht auch auf Deutsch. Das sind die wichtigeren Zahlen.